Genre geschehen. Der Podcast über den unkonventionellen Film. Mit Daniel Schröckert, André Hecker und Tino Hahn.
Who let the dogs out? Ja, ganz klar, Genre geschehen. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Folge 115, die völlig auf den Hund gekommen ist. Und damit meine ich nicht meinen lieben, geschätzten Kollegen Tino Hahn, den ich heute hier begrüßen darf.
Hallo.
Und der mir jetzt hier seinen... Der mir jetzt hier seinen Unterarm in die Kamera hält, habe ich gerade sagen wollen. Weil er es nämlich getan hat und ich nicht ganz verstanden habe, warum. So, als wollte er so tun, als wäre er nicht da oder
nee, also sowas. Mal
kein
so
Kommentar.
Beißen kannst, gucken deine gleich deine Beißreflexe test.
Okay, okay. Ja, wir wollen heute ein wenig über Hundehorror sprechen, beziehungsweise ein bisschen im Genre Film nach Hunden Ausschau halten, Hunden, die uns irgendwie besonders aufgefallen sind. Hunde, die vielleicht ein kleines traumatisches Erlebnis hinterlassen haben oder einfach Filme mit Hunden als Bedrohung beziehungsweise vielleicht aber auch als Held, ja, der trotzdem übel mitgespielt wird. Ich denke, da ist ein bisschen was dabei, was wir hier zusammengetragen haben, aufgrund der Tatsache, dass diese Woche im Kino ein Film namens, ja, Doggy Style startet. Im Original heißt er Strays. Soweit ich das weiß, ne?
Mhm, ja.
Was sie wahrscheinlich hierzulande nicht so nennen durften aufgrund des gleichnamigen Spiels, oder?
Das heißt also ich könnte mir vorstellen, dass Stray, aber ich glaube, niemand weiß, dass das Streuner heißt. Und ich rate gerade auch nur, dass es Streuner heißt, weil ich zu faul war, es nachzugucken, diese 2 Sekunden und einfach mutmaße, dass das heißt, ich guck mal. Dann fangen wir nämlich gleich mit der Aufnahme nochmal von vorne an.
Warum? Nein, das heißt sogar so viel wie Streuner.
Ja, jetzt kann ich auch sagen, ich nur geplant, ich wollte witzig sein.
Ja, Strays.
Ja,
also, und hierzulande Doggy Style.
Ja, aber wir wissen seit Red Rocket, der mit der Hunderute, dass Filme mit Hundeanspielung oder mit Hunden als Thema keine guten Übersetzungen kriegen. Mein Partner mit der kalten Schnauze und so weiter. Wobei ich das gut fand, das ist ein guter Titel.
Obwohl, ich muss auch sagen, mein Partner mit der kalten Schnauze finde ich auch immer noch einen sehr schönen Titel, im Gegensatz zum Beispiel, was haben sie gemacht? Scott und Hooch.
Ja, wurde, glaube ich, einfach nur bei Hooch wurden, glaube ich, die Doppel-O's durch ein U ersetzt, damit es deutscher aussieht. Und wenn die Leute nicht sagen, ja, Scott und Hooch.
Ja. Und im Original heißt der Turner und Scoot, Dings, oder? Ja. Na, aber um diese Filme soll es eigentlich gar nicht so sehr gehen heute. Wir wollen nicht so unbedingt im Komödien- oder Familienbereich wildern, also ein Hund namens Beethoven. Oder Marley und Me oder ganz schlimm Hachiko sollen hier nicht thematisiert werden. Also mit ganz schlimm meine ich, mich hat dieser Film tatsächlich immer wieder zum Weinen gebracht.
Es gibt jetzt Hachiko, ein chinesisches Remake, da bin ich gespannt drauf.
Ja?
Ja.
Ja, ach, da habe ich auch ein bisschen was von gesehen. Ich glaube, da gibt es einen Trailer sogar schon zu, ne?
Kann ja, der lief schon in China. Also ich glaube, der irgendwann wird er auch hier rüberschwappen, aber da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Ja, naja, ich weiß nicht, ob der Film nochmal so ähnliches. Also mal gucken. Kann man einen Blick riskieren. Aber ja, für diejenigen, die gerne Tränen vergießen anhand von unseren pelzigen Vierbeiner-Freunden, denen sei Hachiko wärmstens ans Herz gelegt. Also, da ist sogar das Making-of zum Heulen, ja. Also, ich mag ihn. Ich finde, das ist ein schöner Film.
Ich habe auch, um nochmal am Thema ewig lang vorbeizureden, aber ich glaube 2019 nirgendwo mehr geheult als bei diesem chinesischen Adoring, wo auch so ein Episodenfilm, so Magnolia-artig, wo es auch nur um Leute und ihre Haustiere geht. Und da ist auch so ein Pärchen und der Hund von ihr will nie zulassen, dass die sich küssen. Und deswegen müssen sie sich schon fast so trennen. Und dann kriegt der Hund aber Krebs. Und dann wird er so operiert. Und sie ist aber auf Geschäftsreise in Amerika. Und er hält dann dem Hund so die Pfote. Und der Hund nimmt ihm dann noch so das Versprechen ab, dass er sich gut um die Frau kümmern würde. Und dann ziehen vor dem geistigen Auge von dem Hund noch so die schönsten Momente mit der Frau vorbei. vorbei. Und es ist alles so falsch, weil dieses Vermenschlichen von Tieren ja so grundfalsch ist in Filmen. Es hat mich so erwischt. Und dann sagt er zu dem Hund dann auch noch so, dass sie sich immer um sie gut kümmern würden, dass sie den Mann nie so lieben wird wie ihn. Und dann bricht so der Blick von dem Hund, der macht die Augen zu und dann geht so dieses durch. Und ich saß da und dachte so, Alter, das ist hier eine Kitschverarschung allerersten Ranges, aber es hat mich unglaublich gut getriggert. Ich saß da komplett Tränen überströmt. War richtig manipuliert, Wahnsinn.
Ja, man muss nur die richtigen Vierbeiner in Szene setzen.
Das stimmt.
Und nein, wir wollen hier nicht irgendwie diskriminierend gegenüber anderen Vierbeinern wirken. Katzen werden bestimmt auch nochmal ein Thema bei uns sein.
Alle Vierbeiner.
Oder Kühe oder ja, Löwen hatten wir schon. Vielleicht gibt's noch ein paar Tiger.
Aber Kühe, Tiger Isolation. Auch unterschätzt. Ja, also Kühe kommen auch irgendwo noch dran.
Schafe, ja. Ne, gibt's auch noch ein mal ein bisschen was. Also, ja. Genau. Wie gesagt, es soll hier nicht irgendwie, man soll nicht den Eindruck gewinnen, dass wir hier ein bestimmtes ja Tier oder auch eben domestiziertes Tier bevorzugen. Obwohl, wenn man mich fragt, ich bin halt einfach der Hundetyp. Was soll ich sagen? Ja, Tier oder auch eben domestiziertes Tier bevorzugen. Obwohl, wenn man mich fragt, ich bin halt einfach der Hundetyp. Was soll ich sagen? Also, ich habe auch schon eine Katze gehabt. Das ist alles fein. Ich hab kein Problem mit Katzen so. Aber würde man mich vor die Entscheidung stellen, würde ich mich wahrscheinlich immer für einen Hund entscheiden.
Auch das jetzt, ist also auch aus logistischen, ganz pragmatischen Gründen?
Nein, deswegen habe ich ja keinen.
Okay, ja.
Ja, also okay, ich. Ja. Also ich weiß auch, dass ein Hund ziemlich viel Pflege und Auslauf bedarf, wenn man halt wirklich dem Hund so gut es geht als Haustier entgegenkommen möchte. Und das kann ich gar nicht leisten. Deswegen hole ich mir keinen Hund. So. Hm. Meine Kinder wollen jetzt auch schon, also fangen jetzt schon auch schon an, so die ersten Aussagen bezüglich Haustieren zu tätigen. Aber den haben wir schon ganz schnell in den Zahlen gezogen, was irgendwelche größeren und pflegeintensivere Tiere angeht. Mhm. So, ja. Also da ist alles erstmal, wenn sie ein Haustier haben wollen, wäre es auf einen kleineren Lebensraum beschränkt. Und das war bislang noch nicht ganz so spannend. Mhm. Zumal man ja auch echt immer wieder jetzt von diversen Tieren hört, die so einen gewissen Hype erfahren. Mhm. Wo dann aber gleichzeitig die Experten sagen, ey, bitte Freunde, mach das nicht. Wie eben diese Axolotls.
Ja, das wollte ich gerade als Gag sagen, aber das war wirklich ein Hype, oder?
Das ist immer noch
ein Hype. Ist das immer noch, okay. Krass. Also für Kinder jetzt oder unter Erwachsenen? Weil sowas kriege ich ja gar nicht, also ich kriege ja nicht mit, weil ich wenig Kinderkontakt habe, was so der Hype ist oder so.
Also ich glaube, unter Kindern ist das ein Hype auf jeden Fall, aufgrund von Minecraft zum Beispiel.
Okay. Ja?
Oder anderen Spielen oder irgendwelchen, also keine Ahnung, so die Kindertrends halt so. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das auch bei Erwachsenen. Ich meine, wir hatten eine Menge Axolotl in Filmen, ne? Also allein jetzt Axolotl Overkill. Aber dann war da auch noch der hier bei Bardo, der Inarito-Film, stimmt, der letzte, der nur auf Netflix rauskam. Ich glaube, da ging es auch nochmal um Axolotl.
Sind das so zwei Filme, die bei Kindern hoch im Kurs stehen?
Nein, die beiden jetzt nicht unbedingt. Aber die beiden hätte ich jetzt als ich habe ja als für Kinder als Exempel herangeführt, dass es eher bei Minecraft zum Beispiel so ein Ding ist.
Stimmt.
Ja. Mhm. Und wenn es bei Erwachsenen vielleicht so ein Thema ist, dann vielleicht ja aufgrund von Filmen wie Axolotl Overkill oder eben Bardo oder keine Ahnung was. Aber man hat diese Viecher jetzt halt schon ein paar Mal in Filmen halt auch prominent eingesetzt. Mhm. So, vielleicht ist das auch so ein Teil, der dazu beiträgt, dass diese Tiere jetzt plötzlich als das Haustier Number One irgendwie oder als das Trendhaustier gesehen werden. Mhm. Ja, aber ich habe halt wieder, wie gesagt, im Zuge dessen, dass unsere Kinder gesagt haben, können wir einen Axolotl haben, habe ich erstmal geguckt, ob die Dinge überhaupt, sage ich mal, so wirklich haltbar sind. Mhm. Ja, also A, wie lange sie leben, beziehungsweise unter welchen Bedingungen die leben müssen. Und dann habe ich direkt aber wirklich genug Seiten gesehen, die gesagt haben, bitte, bitte lasst es sein, holt euch diese Viecher nicht nach Hause. Das haben die nicht verdient. Mhm. Ja, also und dementsprechend kommt uns auch so ein Tier nicht ins Haus. Mhm. Ja, aber ein Hund oder eine Katze, ich hätte auch Bock drauf, wie gesagt, auf beides. Aber auch da muss ich sagen, nee, dafür habe ich zwei Kinder, die noch genug Arbeit machen und genug Zeit brauchen und so weiter. Da habe ich bisher noch nicht so den Drang verspürt, ja, beziehungsweise sehe ich das Potenzial einfach nicht dafür.
Aber das wollte ich auch vorher noch abfragen, ob du eher Hunde- oder Katzentyp bist, weil über das Thema hatten wir irgendwie noch nie gesprochen, weil wir beide keine Haustiere haben. Ich hatte auch sowohl Katzen als auch Hunde. Also Katzen waren eher so die Streunerkatzen, so auf dem Dorf. Also man hatte immer so schon den Eindruck, die gehört einem, aber ich glaube, das war einfach nur eine Katze, die oft da war oder so. Und Hunde hat man ja eher so exklusiv auch im Haus. Und ich würde inzwischen aber, glaube ich, eher sagen, dass ich eher, glaube ich, Katze hätte. Aber auch, glaube ich, so aus diesem, weil sie pflegeleichter ist.
Es ist, also würde ich jetzt auch sagen, ne? Also, oder beziehungsweise nicht so pflegeintensiv wie zum Beispiel ein Hund. Aber da ich ja wirklich jetzt auch drauf achte, irgendwelche Schritte am Tag zu sammeln und immer irgendwelche, sag ich mal, Gründe finde, um keine Schritte zu machen, fände ich dann so einen Hund auf die Art, also auf der anderen Seite halt, beziehungsweise hätte da noch einen gewissen körperlichen beziehungsweise praktischen Nutzen für mich.
Ja, so, ja, klar. Aber jetzt allein und? Jetzt der Gedanke, also wir zeichnen gerade so gegen 9:30 auf, dass du nach dem Podcast nochmal raus müsstest, ey.
Oh doch, ja? Das wäre jetzt, ja, gut, hier,
halt
also.
Auch. Also du kannst halt alles so viel kombinieren. Ich habe halt gar keinen Grund. Die Liebe zum Tier, naja. Ein Kippchen, okay, aber.
Ja, aber dennoch, also wie gesagt, so gern ich einen hätte wieder, weil ich bin halt mit Hunden aufgewachsen. Ja. Sowohl meine Großeltern hatten immer einen Hund, wie auch mein Vater hatte immer einen Hund. Also und wir hatten halt auch wirklich verschiedenste Größen, von echt wirklich fett und massiv und groß, also Ex-Polizeihund, bis hin zu kleiner Pekinese mit platter Schnauze. So, da war alles dabei. Und deswegen, ich bin halt einfach ein Hundetyp. So.
Ja, okay.
Was soll ich sagen?
Ja gut, dann kommen wir mal zu den Lieblingshunden, beziehungsweise.
Vorher würde ich vorher noch einmal kurz auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Nämlich auf unser Versäumnis oder beziehungsweise unser Ausfallen von letzter Woche. Das hat einfach damit zu tun gehabt, dass sowohl André als auch ich auf der Gamescom waren und bei dem ersten Upload, der eigentlich geplant war, wir reden hier von der Folge mit unserem lieben Kollegen Luis, der so viele schöne Sachen zu die letzte Fahrt der Demeter erzählt hat, ist es irgendwie, ja, da gab es einen Fehler beim Upload und das hat leider nicht so richtig hingehauen. Und dann, muss man halt sagen, sitzen sowohl André als auch ich in Köln in irgendwelchen, sag ich mal, Hotels, deren WLAN dann wahrscheinlich auch nicht das geilste ist, beziehungsweise sind dann halt auch echt, naja, immer bis sehr lang nachts unterwegs, morgens wieder direkt raus. Also wir bitten einfach da um Verständnis, dass eben diese Folge aufgrund der Umstände nicht hochgeladen werden konnte oder eben halt zu spät hochgeladen wurde. Aber wir bemühen uns jetzt darum, diese Lücke, die dir entstanden ist, nicht so schnell wieder entstehen zu lassen. Und deswegen sind wir heute bei dieser Folge. Anlässlich von Doggy Style. Ey, mir tut es so leid, ey, dass es dieser Film auf Deutsch so heißt.
Ja, aber ich glaube, das,
ich finde, das ist so.
Also, ich glaube, das zieht doch. Also, ich meine, es ist ja jetzt auch nicht so, als ob der Titel unangemessen zotig wäre im Vergleich zum Inhalt. Basierend auf dem Trailer. Du kannst ja mal ein paar Takte zum Inhalt noch sagen, aber es würde mich sehr wundern, wenn man sagen würde, der Film hätte einen liebevolleren Titel verdient.
Ja.
Ja, was wäre
schon? Ah, ja, okay.
Nee, also Doggy Style passt ja wahrscheinlich schon zu diesem tumpen Humor. Der große Knochen. Ja. Keine Ahnung, was da als Titel irgendwie.
Wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt. Ich weiß es nicht. Ja, okay, Doggy Style, nehmen wir es hin. Es geht hier um einen kleinen, ich glaube, es ist ein Terrier. Ich bin aber nicht hundertprozentig sicher, welche Gattung von Terrier es ist. Er wird eigentlich von seinem Herrchen Duck meistens immer nur Kackbratze oder Drecksvieh oder sonst irgendwas genannt. Heißt aber eigentlich Reggie. Und Duck ist so ein richtiger Loser. Ja, der halt nichts im Leben auf die Kette kriegt. Die Bude, die er bezieht oder bezogen hat, wird von seiner Mutter bezahlt. Er kifft den ganzen Tag. Und eines Tages taucht halt Reggie mit einem Schlüpfer in der Schnauze auf, der halt nicht von seiner Freundin, die gerade bei ihm ist, stammt. Was Reggie halt jetzt dazu, oder nee, was Duck jetzt halt in Erklärungsnöte bringt, beziehungsweise dazu führt, dass die Freundin ihn verlässt. Und Duck einen noch viel größeren Hals auf Reggie hat, als ohnehin schon, weil er konnte Reggie noch nie leiden und hat ihn halt einfach nur zuliebe seiner Freundin behalten, aber behält ihn jetzt halt eben auch, um seine Freundin richtig zu dissen. obwohl er den Hund eigentlich wirklich überhaupt nicht mag. Und das resultiert dann da vor allem darin, dass er immer wieder ein Spiel mit Reggie spielt, was Reggie als, wie nennt er es? Fang und Fuck bezeichnet. Also er soll den Ball fangen, Duck fährt mit Reggie raus, soll einen Ball fangen, ja, er schmeißt halt so einen Tennisball weg, Reggie rennt hinterher, Duck steigt in sein Auto und fährt nach Hause. Und Reggie hat es bislang immer wieder geschafft, den Ball zurückzubringen, weshalb Duck dann als erstes immer mit dem Wort Fuck reagiert. Und weil das halt jetzt so oft passiert ist und weil Reggie dann auch noch die Lieblingsbonk von ihm kaputt gemacht hat, fährt er jetzt extra 3 Stunden weit weg und setzt ihn in irgendeiner Großstadt ab. Und da geht halt der eigentliche Film los. Ja, ab da geht's halt darum, dass Reggie zurück zu Duck finden will und dabei halt eine Gruppe von anderen Streunern kennenlernt, die sich ihm anschließen.
Okay, ja. Also, ich weiß, also, das ist so ein Film, also irgendwie habe ich Bock drauf, aber ich denke mir danach auch so, ja, keine Ahnung, hätte ich irgendwie 3 oder 4 Folgen Family Guy oder so geguckt, hätte ich wahrscheinlich mehr gelacht und auch irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwie, also es klingt immer so doof, dass ich mehr geschafft hätte, aber es fühlt sich für mich immer so ein bisschen sinnlos an, so Comedy zu gucken oder Komödien, wo ich so denke, ja, okay, ich habe jetzt so 2-3 Mal gelacht, aber Schlusseffekt war es trotzdem nicht so gut wie die ganzen anderen lustigen Sachen, die ich immer irgendwie liegen lasse. Oder auch Brooklyn Nine-Nine, auch irgendwie noch 3 ja. Staffeln offen. Warum gucke ich nicht das? Ich würde mehr lachen.
Ich sag mal so, ich hatte den Trailer gesehen, den hatten wir uns bei Tease Me angeschaut und dachte also, so, ja gut. Okay. Und dann dachte ich mir halt, ja, ist ein bisschen vulgär.
Ist das gut oder schlecht?
Oder beziehungsweise ist schon, es ist halt vulgär. Ich weiß nicht, es gibt vulgär, das ist lustig. Und es gibt vulgär, das ist irgendwie halt, unlustig. Oder beziehungsweise ist so zahlreich oder so stark oder so breit, so massiv, dass es dann halt irgendwann nicht mehr lustig ist. Also so ein Beispiel dafür ist meiner Ansicht nach dieser Sausage-Party-Film von Seth Rogen. Kennst du diesen Animationsfilm?
Ja, da habe ich nur den Trailer gesehen. Da hat es mich auch vorgescheut, weil ich so dachte, ja, da sind schon ein paar ganz gute Lacher drin, aber zwischen den Lachern auch viel Leerlauf.
Ja, und das war halt bei dem wirklich ganz krass. Und vor allem war das dann irgendwann so irgendwie immer noch einen drauf, immer noch irgendwas, irgendwie ich finde es immer so komisch, wenn gerade bei amerikanischem Humor ist es oftmals so, was die für einen Glauben haben, was das Publikum ekelhaft findet. Weißt du, was ich meine? Ja, also wenn so ein, weiß ich nicht, ein Beispiel dafür wäre, in einem Adam Sandler-Film knutscht Rob Schneider mit einer alten Frau, weiß ich nicht, von über 60 rum so. Und dann siehst du halt Adam Sandler, Kevin James und wer da noch so rumsteht, die dann halt so eher so ein bisschen angewidert so sich so wegdrehen. So
Ja, weißt du, das ist doch irgendwie gar kein Humor, das ist einfach nur so eine Szene entwerfen. Natürlich ist das lustig, aber das ist wie bei Baywatch, wo irgendwie von dem einen Typen der Hoden in diesem Stuhl festhängt und das geht halt so 2,5 Minuten. Und dann hat er den Hoden wieder draußen. Das löst sich halt gar nicht auf. Das ist einfach nur eine Szene, wo man so denkt, ja, okay, das ist jetzt so ganz funny, der Hoden, aber wen soll das denn jetzt so vom Hocker hauen?
Genau, und das soll ja immer dieses Gross was immer so, wo ich immer denke, ja, das ist das, was ihr denkt, dass das Publikum ekelhaft oder anstößig oder sonst irgendwas findet. Aber es zeigt mir eher, was ihr von eurem Publikum haltet, so, ne? Also als dass das irgendwie ein Verständnis für das Humor, also für den Humor des Publikums irgendwie erzeugt oder erklärt. Also, ich weiß nicht, da gibt's Gutes und da gibt es Schlechtes, das will ich überhaupt nicht abstreiten und ich will auch oder behaupten. Mhm. So, das ist natürlich auch immer, und Humor ist natürlich immer subjektiv. Ja, da gibt es halt alles. Es gibt den Feinsinnigen, es gibt den Vulgären, es gibt den Fäkalischen, es gibt irgendwie den Smarten, es gibt den Nerdigen, es gibt den, weiß ich nicht, Physikalischen oder Wissenschaftlichen, ja, also, und es liegt halt an so einem Film irgendwie, ja, das Beste irgendwie aus den Dingen da rauszuholen. Und ich muss sagen, ich wusste nicht, dass Phil Lord und Christopher Miller mit irgendwie beteiligt sind. Gut, ich wusste auch nicht, dass Louis Leterrier mit dabei beteiligt ist, so. Also was für mich auch ein bisschen komisch war. ich hatte nur den Trailer gesehen und dachte mir, ja, jetzt hast du wieder die Wahrscheinlichkeit, ist wieder groß, dass anhand des Trailers schon die besten Gags, sag ich mal, verbraten wurden, so, um möglichst viele Leute ins Kino zu locken. Film hat wahrscheinlich auch nicht so viel gekostet.
Doch, der war, glaube ich, richtig teuer. Also war das, denke ich mal,
ja,
weiter. Also für sowas auf jeden Fall.
Okay. Und ich war aber dann irgendwann nach so 10, 15 Minuten, muss ich sagen, wurde es immer besser. Hm. Also dann kamen da immer die besseren Gags drin. Und ich kann nicht behaupten, dass ich mich an alles aus dem Trailer erinnert habe oder beziehungsweise, dass ich schon noch so viele vom Trailer in Erinnerung hatte oder jetzt die besten Gags im Trailer schon enthalten waren, ja, die ich jetzt gesehen habe. Und ich muss hinzusagen, ich habe ja noch ganz, ganz erschwerend hinzukommend die deutsche Fassung gesehen.
Ah,
mit,
okay.
Mit Fresh Torge als Will Ferrell und Echo Fresh als Jamie Foxx. Mhm. Ja, also Jamie Foxx spielt Buck, die zweite Hauptrolle in diesem Film. Also die zweite Hundehauptrolle. Und ich musste anhand von Echo Fresh echt ein paar Mal richtig gut lachen.
Also Comedy-Sachen, ja, finde ich, sind bei dem auch gut aufgehoben.
Und das auch aufgrund der Tatsache, dass er halt wirklich ein ganz gutes Timing, ein ganz gutes Gespür für eben die Tonlage oder sonst irgendwas hatte. So. Auch wo er halt aus so Sachen, die eigentlich nicht irgendwie ein Spruch waren, hat er halt wirklich was Gutes rausgeholt, so, ja. Fresh Talk hingegen, muss ich sagen, fand ich leider schwach. Der war immer mehr so brav und süß. Und irgendwie, das war alles immer so ein Stil. So. Und ich glaube, da hat Will Ferrell im Original ein bisschen mehr einfach gemacht. Also wenn ich jetzt andere Synchron, nicht die Originale oder beziehungsweise seine bisher bekannte Synchronstimme, jetzt hier auch genommen hat.
Das wirkt auf mich auch, als ob das seit neuestem so ein Ding wäre, mit diesen Synchronsprechern hausieren zu gehen. Also war beim Turtles Movie ja auch oder selbst bei Transformers, dass da der Endsong halt irgendwie ein deutscher Track auf einmal ist. Aber ich kann mir, also vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das beim Marketing so mega gut zieht, dass sich da Leute denken, oh, Echo Fresh hat den Endsong von Transformers gemacht, lass mal reinrennen.
Ja, das verstehe ich auch.
Ich habe es auch vorher nicht gewusst, also ich habe es erst während des Films gesehen. Das ist ja mal ein ganz guter Indikator, wenn ich, oder also ich jetzt als jemand, der sich für Filme ein bisschen interessiert, das dann nicht mitbekommen hat, dann scheint es nicht gut funktioniert zu haben. Oder es findet halt nur so in diesen Musikkreisen statt, wo ich halt so im Deutschrap-Game nicht so bewandert bin. Aber ich dachte so, ja, okay,
ja.
Hä? Und dann ist mir so aufgefallen, ja, hä, das ist ja ein deutscher Track. Also wo ich erst so dachte, ach ja, okay. Und dann aber so, hä, wieso läuft deutsche Musik jetzt?
Ja, und ich hier bei diesem Doggy-Style verstehe es halt gerade nicht, weil Fresh Torge, ich weiß nicht, wer die Zielgruppe von Fresh Torge ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die doch ein bisschen jünger ist. Und ich glaube, ein Großteil davon, ich mag mich irren, ich habe überhaupt keine Ahnung, aber ich würde jetzt Fresh Torge so anhand von dem, was ich so kenne, mit Kartoffelsalat, diesem einsame Herzen und keine Ahnung, ich könnte mir vorstellen, dass da noch eine Menge, sage ich mal, Zuschauer von ihm dabei sind, die das vielleicht interessiert, dass er das gesprochen hat, aber die es gar nicht sehen dürfen, weil der Film eine FSK 16
Freigabe hat. Ja, das kann gut möglich sein. Oder das ist dann halt so eine, so eine Quengelware, dass man sich heimlich in einen Film, auch das ist ja keine nennenswerte Zielgruppe.
Und das ist ja vor allem, und das ist halt, auf die kannst du ja nicht wirklich setzen.
Also das kann ja nicht, kann ja nicht ein Marketingbestreben sein, 12-Jährige anzusprechen, die sich vielleicht in den Film schmuggeln. Also das ist ja scheinbar.
Genau, und ich weiß nicht, ob Fresh Torge und Echo Fresh wirklich diejenigen sind, die so unbedingt eine erwachsenere Zielgruppe ansprechen sollen.
Leute mit denen, also Echo Fresh finde ich ja, also ich habe wenig Bezugspunkte, aber immer wenn ich was mitkriege von ihm, denke ich so, ach, das ist eigentlich alles voll okay.
Also ich finde den auch, ich habe kein Problem mit ihm. Ich mag so ein paar Sachen, die er gemacht hat. So, ich finde, der ist eigentlich auch immer wieder recht lustig, so in seiner Art einfach, wie er ist.
Ja, ich finde ihn super angenehm, wenn ich Berührungspunkte mit ihm habe.
Ja, also wie gesagt, ich fand ihn, er hat auch wirklich da aus Buck oder Bud, hat er da auf jeden Fall echt eine Menge rausgeholt. Also mehr, als ich ihm so gesehen zugetraut habe, so, ja. Und
Das US-Plakat, weil ich sehe es jetzt, also das Budget waren halt auch 46 Millionen. Das ist hart, hat 21,7 Millionen jetzt eingespielt. Also es wird auch wie No Hard Feelings, wo man auch dachte, auch der läuft ja erstaunlich gut für so eine R-Rated-Komödie, aber auch hart, da nennenswerten Gewinn abzuwerfen.
Ja, vor allem 46 Millionen, ey, ja. Warum?
Ja, Animatronics und digitale Effekte, damit die Hunde die Münder schön bewegen, anscheinend teuer.
Ja, Animatronics gab's gar nicht so viele meiner Ansicht nach. Ich war echt, muss ich dem Film wirklich positiv anrechnen. Ich fand die Hundedressuren oder die Arbeit mit den Hunden, wenn sie denn, sag ich mal, auf die echten Hunde vertraut haben, die fand ich teilweise echt beeindruckend, muss ich sagen. Also, beziehungsweise, was heißt beeindruckend? Da sage ich halt, oh, da sind zum Beispiel jetzt, haben sie alle vier Hunde im Bild, die sich alle irgendwie jetzt hinlegen müssen. Ja, und alle irgendwie nicht auf Anhieb klarkommen, wie sie sich hinlegen sollen und permanent, also ein paar Mal im Kreis drehen und so weiter. Und oder halt irgendwie zu viert im Bild auf irgendwas Bestimmtes reagieren. Und ich stelle mir das ungeheuer schwer vor, dass eine Szene mit vier Tieren gleichzeitig irgendwie, die auf etwas reagieren, sofort im Kasten ist, so, ja.
Ja, also, das mag sein, aber dann müsste man ja auch immer mit, also Gott sei Dank gibt's keine Tiere mehr in Zirkussen, aber damals früher, das ist halt so eine Art von, man ist beeindruckt, aber gleichzeitig halt auch so auf so eine unbeeindruckte Art und Weise. Also, das geht mir oft so, wenn ich so Aufwand irgendwo zu schätzen, also erkenne, gleichzeitig aber auch so denke, ja, okay, aber er ist jetzt halt auch nur mal notwendig. Also, es ist halt so ein, und ja, also mich beeindruckt sowas halt leider nie, auch wenn ich die Mühe dahinter sehe.
Na gut, dann muss ich ein schwächeres Adjektiv dafür finden.
Ja, oder auch gar keins mehr, also wie lange wir hier schon gerade über Strays reden. Also ich glaube, jede Comedy, die mit ihrem R-Rating auf dem Plakat schon so offensiv wirbt, schwierige Kiste.
Ja, schwierige Kiste. Und ich will auch nicht behaupten, dass der Film wirklich über die volle Laufzeit gelungen ist. Beziehungsweise ist er wirklich auch reich an sehr plumpen Gags oder an sehr vulgären Gags, die ja bei mir halt eben nicht gezündet haben. Aber er hat dann doch echt ein paar Stellen, da habe ich wirklich laut gelacht. Und das war mehr, als ich von diesem Film erwartet habe, so. Ja. Vor allem, weil es halt wirklich eine sehr, sehr fiese Szene auch gibt, wo ich gedacht habe, okay, das ist mal ein Tick mehr aus dem Fenster gelehnt als der Rest so. Oder beziehungsweise es gibt sogar zwei Szenen, die ein bisschen weiter aus dem Fenster gelehnt sind als der Rest. Aber da kann ich dann auch verstehen, wenn Leute da sitzen und sich denken, Alter, nee, das ist nicht mehr mein Bereich so. das ist so wirklich, das ist mir zu rosa und zu spitz und zu sehr auf irgendwelche Genitalien abgerichtet und abgezielt. Nichtsdestotrotz, am Ende gab es dann noch mal die ein oder andere emotionale Note. Bei der habe ich mir aber sagen lassen, dass das im Original deutlich besser zum Tragen kommt. Eben weil die Stimmen deutlich besser sind in den Momenten als eben die deutschen Gegenstücke so. Oder beziehungsweise als die deutschen Synchronsprecher. Ja, und das war alles, was ich jetzt so groß... Es gibt auch Szenen, die sind recht offensiv getrickst. Und diese Münder, ich verstehe nicht, warum man das macht. Also warum man nicht die Hunde einfach normal, also warum man nicht die Hunde einfach zeigt, wie sie sind, dann reden sie halt so eher telepathisch miteinander.
Ja, weil eigentlich ist das ja totaler Quatsch, das bellende Wesen, also das Bellen ist ja schon das Kommunikationsmittel, warum reden sie auf einmal wie richtige Menschen?
Ja, na gut, die Menschen hören dann ja nur bellen, wenn die miteinander reden. So.
Ja, ja,
aber ich verstehe halt
trotzdem irgendwie, also ich finde es auch unnötig, glaube ich, also unnötig kompliziert dafür, dass ich dem Film, glaube ich, auch abgenommen hätte, wenn sie einfach nur telepathisch miteinander kommunizieren.
Aber ich muss sagen, auch da, sie machen es relativ dezent, wenn man sich so Filme im Vergleich dazu anschaut, wie Marmaduke oder wie sie alle heißen. Ja, also da, auch da gibt es, sag ich mal, deutlich schlimmere digitale oder hier Cats and Dogs und was weiß ich, wie sie diese ganzen CGI-Realfilme. Deswegen, also ich muss sagen, Strays macht's angenehm dezent, hat dann doch den ein oder anderen auch plumpen Moment gehabt, der mich wirklich laut zum Lachen gebracht hat. Und einen kleinen, netten, emotionalen Bonus. Ja, aber alles in allem ist es eher ein Film, der, sag ich mal, mit viel Bier oder anderen rauschenden Mitteln genossen werden sollte. Und das halt mit einer großen Menge, die dann halt auch, wo man vielleicht noch so ein bisschen den Vibe aufgreift, wenn Leute halt auch mal über einfachere Dinge lachen als man selbst oder so. Ja.
Ja. Gut, dann.
Aber wie gesagt, ich hatte deutlich Schlimmeres
erwartet. Aber dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema.
Ja, kommen wir mal zu wesentlich schlimmeren Hunden.
So, genau. Wie machen wir es denn? Fangen wir mit dem ersten Auftauchen eines Hundes an oder machen wir einfach komplett wild? Denn ich glaube nämlich das, also das war so, was meine Recherchen ergeben haben. Ich mache ein kleines Quiz draus. Was denkst du, was der erste Horrorhund in dem Film war? Also ich finde es relativ obvious, aber glaube ich auch nur, wenn man eh schon dran gedacht hat.
Der erste. Also so wirklich ein Hund.
Ja, ja. Literarische Vorlage.
Echt die Hunde von der Hund von Baskerville?
Die deutsche Verfilmung von 1914 müsste der erste Horrorhund sein.
Krass.
Ja, aber auch nicht angeguckt, weil ich erst so dachte, ach, ich guck mal irgendwie, was so die Historie der Horrorhunde ist, aber sie haben ja immer mal so ein Hoch irgendwie.
Also ich kenne von der Hund von Baskerville, glaube ich, nur die Verfilmung mit Peter Cushing, oder?
Das die kenne ich auch, nur, ja.
Das ist die berühmteste, so mit
der
ich kenne.
Die hat mich auch gut gegruselt.
Ja, muss also ich auch sagen.
Generell waren so Hunde damals für mich gruselig, Kutsche auch nochmal. Inzwischen hat sich das halt leider so ein bisschen rausgewaschen. Also ich finde Hunde immer noch bedrohlich, aber sie sind halt auch so Gegner, wo ich so denke, ah, eigentlich kommt man denen, mit denen auch schon so halbwegs klar. Und das ist immer sowas, was mich bei Horror nur so bedingt reizt, wenn ich so denke, ja, wenn ich einen Baseballschläger jetzt hätte, wäre das kein Problem oder wäre es immer noch ein Problem, aber es wäre halt auch ein fairer Kampf irgendwie.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, beim Hund ist ja halt immer noch das Image entscheidend. Ne? Also wenn man sich jetzt mal so die Riege von Hunde-Horrorfilmen anschaut, hast du ja selten einen Hund, der von vornherein als böse dargestellt wird, sondern vieles ist ja oftmals, naja, okay, mal abgesehen jetzt vom Hund von Baskerville, der ja schon von vornherein als Schreckensgestalt irgendwie initiiert wird. Aber ich weiß nicht, wenn ich jetzt mal so jetzt im Kopf viel, also die Filme durchgehe, die ich so selbst gesehen habe, dann ist es ja meistens immer ein Hund, der erst durch irgendwas böse wird oder von dem man am Anfang irgendwie nicht denkt, dass er irgendwie schlimm ist, aber dann sich halt schlimm entwickelt oder so, ja. Obwohl, auch hier würde ich
ja, aber der Hund von Baskerville war ja auch nur so eine Mischung. Also es ist so ein bisschen der, es ist glaube ich klar, dass wir hier spoilern, oder?
Also, gut, beim Hund von Baskerville.
Ja, also ich spoilere aber auch jetzt gleich Pakt der Wölfe, weil da der Hund ja auch, beziehungsweise der Wolf, das ist eh, das wird glaube ich noch so immer wieder kommen, dass Wölfe glaube ich auch Hunde sind. Also so zumindest so gefasst, weil alles, was man so, wenn man so schaut, was sind jetzt irgendwelche krassen Hunde-Horrorfilme, taucht halt auch immer irgendwelche Werwölfe auch noch mit auf. Und der Hund von Baskerville war ja auch irgendwie halb verhungert und deswegen so wild und ist auch mit irgendeiner Säure oder so noch besprüht worden.
Genau, der hat ja so ein phosphoreszierendes Erscheinen.
Ja. Genau, deswegen leuchtet er ja so komisch aus. Das hat ihn dann halt auch so, ich glaube, entweder verätzt oder er hat nur deshalb geleuchtet, aber jedenfalls ist er auch manipuliert worden, genauso wie dieses Tier bei Pakt der Wölfe, was, glaube ich, kein Hund war, sondern irgend so ein...
Ja, so eine Art Löwe.
Ja, so ein Löwe oder so ein Löwen, Stachelschweinlöwe, also irgendwie, ich erinnere mich leider nicht mehr genau, was für ein Tier war, aber jedenfalls...
Ja, es wird auch, glaube ich, nie richtig gesagt. Also ich meine, sie sagen, er hat die Kreatur aus Afrika mitgebracht.
Ja, ja, genau,
und
es wird
das
einfach
war's.
Nur so wieder Afrika, der mystische Kontinent, das reicht als Erklärung. Also hat in Filmen aus dem Entstehungsjahr noch gereicht als Erklärung. Und ja, das stimmt schon. Also die Hunde werden meistens durch irgendwas böse oder was ich, glaube ich, das schönste Motiv finde, wenn sie auch ausgehungert sind, also wenn sie einfach nur jagen, wenn sie quasi, also wirklich nur Tiere sind.
Ja, aber davon gibt's ja eher, ich weiß nicht, weniger. Mhm. Also selbst, also nehmen wir mal so einen Film wie Die Meute von 1977. Galt als einer der härtesten PG-Rated-Filme oder brutalsten PG-Rated-Filme bis zu diesem Zeitpunkt, als er erschienen ist, mit John Don Baker in der Hauptrolle als Familienvater. Die sind alle, glaube ich, auf einer Insel oder mit so einer, ja, auf so einer Ferieninsel. Und auf dieser Ferieninsel lebt ein Rudel Hunde oder eine Meute Hunde, die halt alle verhungert sind, ne? Beziehungsweise die halt wirklich so ausgehungert sind, dass sie halt durchdrehen und halt auf die Touristen da Jagd machen. Und Joe Don Baker muss, glaube ich, seine Familie in Sicherheit bringen. So. Ich meine, das ist ja eigentlich auch schon eher wieder so ein bisschen Gesellschaftskritik, die da ja mitschwingt. Insofern, dass wir erst dafür verantwortlich sind, dass die Tiere so geworden sind, wie sie geworden sind, weil wir ihnen halt nicht die Pflege haben zukommen lassen, die sie benötigen. Hm. Würde ich jetzt sagen.
Das ist auch also diesen, um ihn schon gleich am Anfang mal rauszuhauen, also Empfehlung, ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber der 2008 entstandene Wilkolak bzw. Werwolf hat trotz des Titels nichts mit Werwölfen zu tun. Aber das ist schon ein echt extrem fieser Film, wo es um eine Gruppe von Kindern geht, die aus dem Konzentrationslager entflohen sind, beziehungsweise wo das Konzentrationslager befreit. Die werden in so einem verlassenen Herrenhaus untergebracht und das Herrenhaus wird halt von den Bluthunden der SS angegriffen, die auch von den SS-Soldaten kurz vor der KZ-Eroberung freigelassen wurden. Und er wird halt stark als Horrorfilm beworben, aber eigentlich ist das halt einfach nur ein richtig hartes und sehr, sehr tristes, oder wie im Englischen immer dieser Begriff bleak, so ein richtig bleak Drama, weil bevor die Hunde schon angreifen, siehst du den Kindern halt schon, also manche von denen sind so 4, 5 Jahre, dass du schon so die aus dem Kontext rauslesen kannst, die sind als Säugling oder so ins Konzentrationslager gekommen und haben auch nie gelernt, wirklich Kinder zu sein. Du siehst so am Anfang diese Kinder schon, wie sie irgendwie Ratten quälen, dann siehst du ein Kind, weil die auch Hunger haben, da ist einfach nichts, wie sie Essen vom Boden essen und du denkst die ganze Zeit so, weil als ich den gesehen habe, wusste ich nicht, worum es geht. Er hieß halt Werwolf und war ein Horrorfilm aus 2018 und hat ein ganz gutes Rating, habe ich einfach geguckt. Und dann dachte ich schon so, nein, oh nein, jetzt geht es nur darum, dass diese Kinder, die das KZ überlebt haben, jetzt durch diesen Hunger in diesem Herrenhaus über sich selbst herfallen, dass wieder so dieses, der Mensch ist des Menschen sein Wolf oder so, dass das so das Leitmotiv ist. Und dann kommen diese Hunde und greifen diese Kinder an, die aber quasi im KZ schon so viel erlitten haben, dass das für sie gar nicht so eine krasse Gefahr ist, sondern sie nehmen das mit so einer Gleichgültigkeit hin, so dass sie irgendwie so denken, ja, das Leben ist halt einfach so. Also es war richtig schwierig zu ertragen, gerade weil der Film auch gar keine Spannung irgendwie an den Tag legt. Die Hunde greifen immer wieder an, die Kinder sind in diesem Haus, es gibt nichts zu essen. Sie haben dann immer so versuchen, irgendwie sich ihre KZ-Nummern wegzukratzen. Dann siehst du die Kinder, wie sie irgendwie Käfer vom Boden aufessen. Keins der Kinder lacht mal, es findet keine Kommunikation statt. Zwei von den Kindern reden auch gar nicht, sondern sind einfach stumm und beobachten nur, weil sie wahrscheinlich im Konzentrationslager auch nicht reden durften. Also der erzählt so viel durch Auslassung, auch diese Attacken passieren so schnell und dann sind die Hunde erstmal wieder weg und man weiß halt, die Kinder haben keine Chance gegen die Hunde, aber irgendwann müssen sie dieses Haus verlassen. Also ich finde dieses Szenario, diese Konstruktion des Szenarios schon sehr perfide, aber das mal als so ein Drama zu sehen und nicht als rein Horrorfilm, das hat mich schon sehr beeindruckt.
Ja, und ich glaube dadurch also das ist dann auch wieder so ein bisschen der Unterschied zu sehr vielen, ich sag jetzt mal, typischen Genrefilmen. Ich denke mal, der Anspruch oder beziehungsweise der Anstrich ist deutlich realistischer, weil wahrscheinlich dann auch mit echten Hunden gearbeitet wird.
Ja.
Und die und Situation, auch, Kinder gegen halt so wirklich, also nochmal ein Kind oder Kinder, also etwas zartere Lebewesen gegen eine direkte, ja, Meute antreten zu lassen.
Das finde ich auch etwas. Auch so eine Angst, die immer mit in den Park spazieren geht, oder?
Ja, nicht unbedingt. Meine Kinder haben tatsächlich beide jeweils ein Hundetraining absolviert.
Okay.
Um darauf vorbereitet zu sein, wie man halt mit Hunden umgeht, wie man auf Hunde reagiert, worauf sie achten sollen, wie Hunde reagieren und so weiter. Das ist etwas, was mittlerweile an Schulen oder in Kitas gerne mal gemacht wird. Also ich kann nicht für jede Kita sprechen, aber wie gesagt, beide Kinder haben das gemacht. Und das finde ich gut. Und die haben auch einen gewissen Respekt vor Hunden, beziehungsweise wissen, dass sie nicht einfach wild auf die Tiere irgendwie zurennen dürfen oder halt die haben eher Respekt vor Hunden, als dass sie wirklich völlig losgelöst auf so ein Tier zurennen oder so.
Weil ich krieg sowas ja immer so, alle halbe Jahre gibt's ja mal diese Schreckensschlagzeilen, dass wieder ein Dobermann oder ein Rottweiler irgendwie, möchte keine Hunde blaming, aber es sind so die Rassen, die mir als erstes einfallen, irgendwie wieder ein Kind gebissen haben oder dieses Chico Ding vor ein paar Jahren, sowas halt. Also, dass ich immer so denke, okay, es gibt erstaunlich viele Menschen, die irgendwie traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatten mit Hunden, die halt jetzt immer noch so diese Hundeangst haben. Deswegen glaube ich schon, dass Hundehorrorfilme funktionieren. Aber mir wäre jetzt so aus den letzten Jahren eigentlich auch keiner mehr bekannt. Also dieser Werbewisser aus 2018, aber war jetzt auch nicht unbedingt das, was man jetzt als Blockbuster oder so. Also der hat, wie viele Ratings hat er denn auf Letterboxd? 1600 Leute haben den gewatcht. Also ist halt auch eher ein kleiner Film. Und
ja, ich würde tatsächlich auch noch, also ich würde einen Film ins Rennen schmeißen, ja, der ein bisschen jünger ist, glaube ich. Den ich jetzt gerade noch mal für den Podcast dann auch geguckt habe, weil ich mich daran erinnern konnte, dass ich ihn gesehen hatte und ihn auch unbedingt sehen wollte, aber irgendwie dann doch nicht mehr ganz so stark in Erinnerung hatte. Er heißt im Original, beziehungsweise übersetzt heißt er, glaube ich, White God. Und hier in Deutschland haben sie Underdog draus gemacht.
Ja, habe ich auch gesehen. Ja.
Das ist ein ungarischer Film. Ich kann den Namen des Regisseurs, es tut mir bitte leid, also bitte verzeiht es mir, aber ich kann den nicht aussprechen. Ey. Ich weiß, da blamiere ich mich nur, wenn ich das jetzt versuche auszusprechen. Auf jeden Fall geht es in diesem Film um ein junges Mädchen, die wird, deren Eltern sind geschieden und ihre Mutter reist mit oder muss mit dem neuen Freund für mehrere Monate verreisen. Also wird sie mitsamt Hagen, ihrem Hund, einem Mischlingshund, was entscheidend ist, wird sie zu ihrem Vater abgeschoben, der überhaupt keinen Bock auf den Hund hat, beziehungsweise direkt, als er mit seiner Tochter irgendwie und dem Hund da bei sich zu Hause ankommt, von der Nachbarin angeblafft wird, ey, dass das ja ein Mischlingshund ist und dafür braucht man eine Erlaubnis und keine Ahnung und so weiter und so fort. Und dieser Stress, sowohl innerhalb der Familie, weil der Vater halt schon irgendwie einen gewissen Hals auf die gesamte Situation hat, wie halt auch der Stress von außen, von den Nachbarn und so weiter, führt irgendwann dazu, dass der Vater Hagen einfach irgendwo in der Stadt aussetzt und dann halt mit der Tochter davon braust. Und jetzt sehen wir halt zwei Handlungen von da an. Zum einen den Werdegang Hagens und zum anderen halt den Werdegang Lillys, die Tochter, beziehungsweise seine Besitzerin, die halt, irgendwo mit ihrem Vater klarkommen muss und gleichzeitig versucht, irgendwie im Orchester, in dem sie spielt, Anschluss zu finden und dann auch noch einen Jungen kennengelernt, den sie irgendwie so ein bisschen interessant findet, während Hagen halt wirklich, wirklich Fieses durchschreitet. Aber tatsächlich dann am Ende so eine Art, wie soll man sagen, Planet der Affen, nur halt eben mit Hunden in Ungarn hervorruft, so, ja, beziehungsweise auslöst. Und da wird der Film dann plötzlich richtig, also nochmal eine Ecke fieser. Mhm. Vorher ist er so ein bisschen eher Gesellschaftsporträt, ne, auch so wie die Gesellschaft mit ihren Hunden und eben umgeht, beziehungsweise, kann man diese Hunde, um die es dann halt auch in dem Film sehr viel geht, die halt auf der Straße leben, kann man halt wirklich auch als Metapher für gewisse andere oder viele andere Dinge sehen. Und dann aber irgendwann, ja, taumelt der Film so richtig ins Dystopisch-Genre, ja, ins Dystopie-Genre so. Und liefert dann auch die ein oder andere echt harte Szene gegenüber Menschen. Vorher gibt's aber, und das sei vielleicht als Warnung hinzugefügt, sowohl einen etwas unangenehm anzuschauenden Hundekampf und man sieht aber auch noch, ja, wie eine Kuh ausgeweidet wird in einem Schlachterbetrieb. Das ist vielleicht für die eine oder den anderen eben keine allzu schön anzuschauende Angelegenheit. Aber ich fand, der Film schafft es halt, so mehrere Stimmungen aufzugreifen, die man als ja, schon vielleicht auch Horror bezeichnet, aber eben weil sie so realitätsnah sind. Oder halt, weil man das wirklich nur schwer ertragen kann. Wenn zum Beispiel Hagen gegen einen anderen Kampfhund in einem illegalen Hundekampf geschickt wird, so, ja. Also das waren wirklich, wo ich gedacht habe, Alter. Also klar, es gab manche Szenen, da hat man gesehen, dass Hagen da auf nichts, also auf eine Attrappe einbeißt oder sag ich mal drauf, reinbeißt, so. Aber es gab auch viele Szenen, wo die beiden Hunde halt wirklich echt miteinander sich da gekabbelt haben. Und ich muss echt sagen, das war jetzt im Nachhinein noch beim zweiten Mal, war das wirklich unangenehm so anzuschauen. Mhm. So. Während dann andere Szenen, wo, wenn dann halt erstmal dieser Aufstand der Hunde irgendwie stattfindet, ja, halt wirklich saftig sind, ne? Also wo dann halt auch wirklich mal irgendwelche Fetzen fliegen.
Also ich finde den auch echt gut. Also ich finde generell, ich probiere es jetzt mal, das Kornel Mundroschko. Also ich kann den Namen leider auch nicht aussprechen, aber eine sehr beeindruckende Filmografie hat. Also nach White God hat er diesen Jupiter's Moon gemacht. Und
ja, und dann den Pieces of a Woman.
Und ne? Jupiter's Moon, also das Problem ist halt, dass der Film so komplett überfrachtet ist, sodass auch den kann man nicht uneingeschränkt empfehlen. Aber wer mal wissen will, wie Enter the Void und Children of Men als ein Film aussehen würden, ab dafür. Also die Kamera in dem Film völlig aus dieser Welt raus. Wie gut ist
das? Ja, aber auch schon bei White Dog oder White God. Ja, also da gibt es Bilder, wenn diese Hundemassen. Ja. Durch diese menschenleeren Straßen rennen, das sieht sowas von geil aus, ja. Oder auch vorher gibt's schon echt so Szenen, wo ich gedacht habe, ey, wie haben sie das gemacht? Ja, war da wirklich jeder Hund irgendwie, ja, sicher bei diesem Dreh, beziehungsweise ist jedes Tier irgendwie unbeschadet davongekommen, so, ja. Also, das sind schon ein paar Szenen dabei, wo ich gedacht habe, oh, das ist aber schon.
Ja, der arbeitet nicht. Immer mit
hart an der Grenze
mit Marcel Reff als Kameramann zusammen, den wir natürlich von meinem und deinem Lieblingsfilm Assassination Nation und Euphoria kennen. Aber halt, stellt euch die Euphoria-Optik vor, wenn es eher so, also das mag ich bei White God nämlich auch, dass der trotzdem so naturalistisch irgendwie bleibt in diesem ganzen Setting. Ja. Also das ist gar nicht, das fühlt sich gar nicht nach Science Fiction oder nach sonst irgendwas an, sondern das ist halt einfach so.
Ja, es hat einen übernatürlichen Look und wirkt trotzdem real. Ja, also natürlich ist es teilweise stilisiert alles so, gerade wenn diese Hunde durch in Zeitlupe durch so ein Wasserbecken laufen, irgendwie in großen Massen. Aber trotzdem ist es dann so ein Bild, wo man sich am Ende denkt, fuck, ich möchte jetzt nicht da stehen und diese 200 Viecher auf mich zurennen sehen. So. Ja, also es ist einfach eine beeindruckende Menge an Hunden, die sie da gefunden haben. Und die dann halt auch wirklich in fantastischen Bildern da irgendwie verschrecken sollen.
Das finde ich zum Beispiel beeindruckend, als wenn sich vier Hunde gleichzeitig bei Doggy Style hinlegen.
Ja, also so das ist auf jeden Fall Tick beeindruckender und bewundernswerter. Will ich gar nicht abstreiten. Ich sage nur, mich hat das bei Doggy Style überrascht, weil ich halt andere, sag ich mal, Tierkomödien kenne, wo sie halt auf deutlich mehr CGI-Arbeit vertraut haben als bei Doggy Style.
Ja.
Und wo ich fast keine CGI-Arbeit wahrgenommen habe, also nicht zumindest was die Tiere angeht, das war halt bei White God.
Ja, eben.
Und ich finde, der schafft halt wirklich ein paar erschreckende Szenarien, aber auch später im weiteren Verlauf des Films gibt es halt auch wirklich so ein paar Payoff-Szenarien, die gleichzeitig erschreckend sind und trotzdem nie wirklich die Sympathie zu den Tieren brechen lassen oder beziehungsweise man hat immer noch irgendwo eine gewisse Sympathie zu den Tieren und das ist, finde ich, das schaffen dann auch nicht alle Filme so, ja, also es gibt da noch zwei, drei, ich glaube, über die können wir jetzt auch nochmal referieren, zum einen dieser, der heißt auf Deutsch, Der Tod kommt auf vier Pfoten, glaube ich.
Ich würde gern, weil wir bei White God gerade waren und ich finde, der passt gut dazu, obwohl es eine Dokumentation ist, aber das Hauptthema von der Dokumentation ist so absurd, dass ich ihn trotzdem gerne erwähnen würde, dieser Space Dogs.
Ja, den hatten wir ja auch hier schon. Ja, Space Dogs wäre, glaube ich, auch der Film, den ich jedem empfehlen würde, der sagt, White Dog war genau mein Ding. White God, Entschuldigung.
Ich finde aber, also ist auch mies, dass man das einen Film über Dogs God im Titel hat.
Auf jeden Fall. Also Space Dogs würde ich auch nochmal als Empfehlung aussprechen. Weil er halt irgendwie auch so surreal ist irgendwie. Und gleichzeitig, weil er halt aber auch nochmal eine Spur erschreckender ist. Eben aufgrund der Tatsache, dass man ja auch echte Bilder da sieht.
Ja, und weil er ja auch dieses, also im Prinzip eine Dokumentation dürfte ja schon gar keine wirkliche Handlung haben, aber da wird einfach einer Legende nachgegangen, nämlich dass die Hündin Laika, die als erstes Lebewesen überhaupt ja ins Weltall geschickt wurde, natürlich dem sicheren Tod übergeben wurde dadurch. Aber es gibt eine Legende, dass sie als Geist zur Erde zurückgekehrt ist und in den Straßen von Moskau seitdem lebt und in deswegen quasi die Straßenhunde von Moskau ihre Nachfahren sind, beziehungsweise Laika in ihnen weiterlebt. Und die Kamera geht halt einfach in die Hunde rein und beobachtet quasi aus den Hunden heraus die Menschen, wie sie da einfach so leben, zeigt aber auch, wie die Hunde sich da so benehmen und das Dokumentarfilm halt mehrere Monate mit diesen Straßenhunden zusammengelebt ist, die quasi als einen der ihren angenommen wurden. Und das ist halt das, also wir haben ja wirklich schon drüber geredet, ich suche auch gleich nochmal die Folge raus. Aber das ist halt das, was ich mir vom Kino eigentlich erwarte, dass ich Sachen sehe und auch Bilder sehe, die ich gar nicht wusste, dass die existieren. Also es war wirklich wie ein Fenster zu einer anderen Welt.
Ja, vor allem, wenn man,
beeindruckt.
Vor allem, wenn man wirklich solche Szenen wie diese Revierkämpfe oder aber auch diese, das fand ich halt auch klasse, ne? Dieses, wenn sie dann wirklich mal dann dieses Futter teilen, ne? Also, das war wirklich sehr, sehr faszinierend anzuschauen, wie die Hunde sich da verhalten in freier Wildbahn. Und ja, irgendwie, keine Ahnung. Menschen irgendwie einfach doch noch ein, zwei Sachen voraus haben. So. Also das war wirklich beeindruckend zu sehen. Also den würde ich auch als Empfehlung aussprechen, genauso wie White God. Und ja, ein Film, der es meiner Ansicht nach ebenfalls schafft, bevor wir jetzt auch mal auf die Speerspitze zu sprechen kommen vorher, der heißt auf Deutsch Der Tod kommt auf vier Pfoten. Ich weiß nur, der heißt im Original Man's Best Friend. Und hier geht's um Ellie Sheedy, die im Besitz eines, was ist das? Ist das so ein Berner Sennenhund? Also es ist auf jeden Fall ein richtiger Koloss.
Ja.
Also es ist wirklich so ein richtiger Watz, wie man sich so Lebensretterhunde halt vorstellt, die nicht Bernardiner sind. Oder ist das ein Mastiff? Ich glaube, das ist ein Mastiff. Ja, also es ist auf jeden Fall ein richtiges Vieh. Und sie muss halt im Laufe ihrer, wie soll man sagen, neuen Adoptivschaft muss sie feststellen, dass das Vieh nicht ganz nett ist zu denjenigen, die auch nicht nett zu ihr waren. Laurie heißt sie im Film. Und der bringt dann halt reihenweise Leute zur Strecke, die seiner Meinung nach fies zu seinem Frauchen waren, weil er genetisch manipuliert wurde. So viel kann man, glaube ich, verraten.
Von Anfang an eigentlich schon so böse oder böse gemacht, aber
genau, auch da, der ist halt, ist der ist halt,
auch da ist er nicht böse von Natur aus.
Nee, er ist nicht böse von Natur aus, er wurde böse gemacht. Und wenn man sich den Hund anguckt, der ist eigentlich so ein riesen Teddybär, ja. Aber gleichzeitig, kann er auch eine richtig fiese Tötungsmaschine sein, die halt auch ein paar echt, sag ich mal, saftige oder paar ganz gute Szenen zur Folge hat. Also ich hatte den eigentlich relativ, also mit ein, zwei wirklich guten Härten abgespeichert.
Ja, den habe ich auch gesehen. Und wer ich nicht auch gesehen habe, der auch immer am besten Wissen völlig zu Recht auftaucht. Aber damals, weil ich noch ein naives Kind war, hat dieser jetzt habe ich den Titel vergessen.
Du weißt den deutschen Titel? Der weiße Hund.
Der weiße Hund von Beverly Hills. Den habe ich, weiß nicht, wie alt ich da gewesen bin, wahrscheinlich so 8 oder 9 und dachte so, okay, krass, irgendwas mit einem Hund. Und dann fand ich den Film aber so lahm, weil ich halt nicht begriffen habe, worum es geht. Und das ist halt so einfach darauf zurückzuführen, dass ich als Kind natürlich auch schon wusste, dass es Rassismus gibt, aber nicht wusste, dass sowas passiert. Denn bei White Dog geht's um einen Hund, der halt darauf trainiert wurde, nur schwarze Menschen anzufallen, und um einen Hundetrainer, der versucht, diesen Hund wieder quasi das abzugewöhnen, abzutrainieren. Und aus heutiger Sicht, also ich habe den jetzt letzte Woche nochmal geguckt, mega Film, und wie das Rassismusthema da behandelt wird, auch echt gut eingearbeitet. Aber so als 8-Jähriger, wo ich so dachte, krass, da passiert jetzt ganz viel mit den Hunden. Ich war natürlich auch irgendwie froh, dass der Film nicht so hart war, weil das ja immer noch diese Zeit war, wo man gedacht hat, man hält alles aus, aber hat natürlich überhaupt nichts ausgehalten und war bei allem schon komplett verängstigt. Der rote Stier von Letzte Einhorn war so das Maximum von dem, was man aushalten konnte. Aber ich habe diese Bedrohung im Film damals nicht begriffen. Deswegen ist mir der auch so hängen geblieben. weil ich so dachte, ach, ich verstehe gar nicht so das Problem.
Aber, also, ich habe den auch mit sehr jungen, ich glaube, der lief ja im Fernsehen. Ja, ich meine, da war der wahrscheinlich, der lief ja tatsächlich auch, glaube ich, im Öffentlich-Rechtlichen, wenn ich mich recht erinnere, so. Und mir geht's da ähnlich wie dir. Ich habe den mit sehr jungen Jahren gesehen und den Begriff Rassismus kannte ich da nicht. Aber ich kannte halt Menschen mit anderer Hautfarbe. Klar. Und mir hat in dem Film tatsächlich eigentlich nur gereicht, dass, dass dieser Hund darauf trainiert wurde, Menschen mit schwarzer Haut oder mit dunkler Hautfarbe anzugreifen. Mhm. So, ja. Also das fand ich, hat so als Konzept für mich ausgereicht, ohne wirklich wissen zu müssen oder verstehen zu können, was Rassismus eigentlich alles umfasst oder im Kern eigentlich bedeutet. So,
ja, ich habe das auch. Also natürlich hat mich das auch gegruselt. Ich habe diese Bedrohung begriffen, aber dieses Umtrainieren, also ich habe dieses, dass ich sie ihm abgewöhnen wollen, weil das ist ja ein Großteil des Films, zumindest in meiner Erinnerung, damals gewesen. Jetzt, also als ich nochmal geschaut habe, habe ich natürlich schon erkannt, wie viele Layer da quasi drin stecken und wie viel Wut und ja auch Zynismus und schlussendlich auch Resignation. Ja. Also es wird ja noch einmal gesagt, dass Rassismus ein Gift ist und wenn ein Körper einmal von diesem Gift infiziert ist, kann man quasi die Leute, also das Gift kann man nicht mehr aus dem Organismus entfernen.
Und das ist wirklich eine fiese, ja. Das ist wirklich, ich habe den im Rahmen eines anderen Podcasts, bei dem ich letztens zu Gast war, der Film ist ja von 1982, finde ich. Ja, und da ging es um die besten Horrorfilme aus dem Jahr 82. Mhm. Und ich habe den mit in meine Favoritenliste gepackt, so, weil ja. Weil Samuel Fuller, der ist, glaube ich, der Regisseur von The Big Red One, unter anderem, der hat den ja inszeniert. Und ich muss halt sagen, so im Nachhinein betrachtet, ich finde das für so einen kleinen Genrefilm, ne, den man auch wirklich nur daran sehen kann, so von wegen, ey, da ist ein Killerhund, der hat's halt auf schwarze Menschen abgesehen, kann man den ja auch fast nur so als in seinem Genre-Dasein irgendwie, sag ich mal, sich anschauen.
Ja, ja, so, natürlich, ja. Aber es als Dokument des Zeitgeistes.
Und so. Genau. Und dennoch schafft es der Film halt diese ja echt auch bedrückende Botschaft so, oder beziehungsweise das ist irgendwie niederschmetternd so, ja. Also du hast ja sowieso mit einem domestizierten Tier immer die Gefahr, dass eines Tages das Tier doch nochmal durchbricht.
Ja.
Ja, und hier hast du ein Tier nochmal zusätzlich so falsch domestiziert, ja, dass sowohl das eine wie auch das andere jederzeit passieren kann. Und die einzigen, die daran schuld sind, ja, sind halt nur wir, also beziehungsweise ist der Mensch.
Ja.
So, ja. Das macht's nochmal, das ist doppelt so fies eigentlich, ja. Wie der Film endet, das ist wirklich. Ich muss sagen, das ist echt ein großer Schlag in die Magengrube. Der mag vorher seine, sag ich mal, eher, weiß nicht, uninteressanten Phasen haben oder nicht so spannungsgeladenen Phasen haben. Aber allein so dieser Gut-Punch, den er dir mitgibt am Ende, dafür ist der Film meiner Ansicht nach richtig sehenswert.
Ja, absolut.
Und ich muss sagen, dieser weiße Schäferhund, das ist schon ein tolles Tier, was sie da gefunden haben.
Ja. Also der hat mich auch, also als ich ihn jetzt noch mal mir angeschaut habe, auch gedacht, krass, das ist definitiv einer von denen, die ich so uneingeschränkt jetzt von denen hier empfehlen würde, weil es gibt leider wenig Hundehorrorfilme, die man so uneingeschränkt empfehlen kann, weil sie haben doch ein sehr begrenztes Spektrum. Also ich sehe es immer ganz gern und ich finde auch immer ganz gut, wenn Hunde in Horrorfilmen eingesetzt werden, aber ich glaube, es wäre mir am liebsten, wenn sie immer so eingesetzt wären wie bei Wildern. Das ist immer noch eine meiner Lieblingsszenen, als dann diese Trillerpfeife gepfiffen würden, diese Hunde durch den Wald rasen und sich dann auf den einen Typen stürzen. Und diese Panik, die da in diesem Camp ausbricht. Das ist, glaube ich, eine meiner Lieblingshundeszenen im Film.
Also, kannst du dich also ich habe so eine bestimmte Szene, die hat mich als Kind wirklich echt verstört. Für eine ganze Zeit lang. Hast du sowas auch?
Von Hunden?
Ja.
Muss ich mir überlegen, erzähl erst mal deine.
Also, beziehungsweise es gab zwei. Ich muss kurz, da muss ich ein bisschen ausholen. Tatsächlich, die Nachbarn meines Vaters, der Nachbar meines Vaters, der war früher Polizist. Und der hatte einen Polizeihund noch. Ja, den hat er halt wirklich auch bei sich im Garten gehalten. Der hatte so einen eigenen, richtig großen Käfig. Das war, muss man sich vorstellen, wie so eine halbe Garage mit Gittertür halt. Und wir waren mal irgendwann bei dem zum Grillen eingeladen oder sonst irgendwas. Und das war ein ziemlich dunkler Schäferhund. Das habe ich noch in Erinnerung. Und ich habe halt den Fehler gemacht, bin halt zu nah an den Käfig ran. Mhm. Und der Hund hat halt wirklich durch diese Stangen einmal hindurch, hat er nach mir geschnappt und hat mich halt auch so ganz leicht über dem Auge erwischt. Mhm. Also mit ein bisschen, manchmal kann man die Narbe, also kann man sie noch sehen, so, wenn man ganz genau hinguckt. Mhm. Und das hat mich damals, ja, ich habe das gar nicht so richtig realisiert, ja. Also ich habe auch erst später gerafft, wenn der Hund nur ein kleines Stück nach vorne gekommen wäre, dann hätte er mich wirklich zu fassen gekriegt, so, ja. Und dann wäre es richtig schmerzhaft geworden, so. Es hat jetzt aber nicht unbedingt so sehr dazu geführt, dass ich vor Hunden Angst hatte, sondern eher vor diesem Moment im Dunkeln, wo der Hund sich befunden hat. Ich habe ihn ja gar nicht so genau gesehen, deswegen bin ich ja so nah an den Käfig ran. Mhm. Der saß da halt in so einer schattigen Ecke und kam halt dann eben auch aus dem Dunkeln dann so rausgesprungen und war halt ebenfalls eben dunkel genug, dass er halt nicht so aufgefallen ist. Das hat mich dann nachher, oder beziehungsweise diese Szene hat mich dann wirklich eingeholt, als ich mir die unendliche Geschichte angeguckt habe. Mhm. Weil da sitzt dieser Adjutant des Nichts oder dieser Botschafter des Nichts oder Handlanger des Nichts, dieser Wolf, der sitzt ja auch so im Dunkeln und man sieht ja fast immer nur so seine Zähne und seine Augen. Das war so ein Moment, der mich gejagt hat. Und der zweite, das war anhand von Lucio Fulcis The Beyond, beziehungsweise Über dem Jenseits. Da gibt es eine Szene, es gibt beziehungsweise im Film eine junge Dame, die ist blind, die hat einen blinden Hund namens Dicky, glaube ich. Ja, Dicky heißt er. Und der ist ein schöner Hund, ja, ist wirklich ein schöner Hund, den die Dame da die ganze Zeit benutzt, weil sie halt eben, wie gesagt, blind ist. Und der wird, ja, vom Bösen besessen, von Dämonen besessen. Denn, wie viele vielleicht ja wissen, geht es da um ein Haus, das auf eines der 7 Tore des Bösen steht und dieses Böse dringt nach außen und nimmt von allerlei, ja, Menschen, Spinnen oder eben halt Hunden Besitz. Und es gibt da diese eine Szene, in der beißt Dicky seinem Frauchen ein wirklich überdimensionales Loch in den Hals. Und Regisseur Lucio Fulci nutzt diese Gelegenheit natürlich, um richtig schön wieder rumzumanschen. Und es ist eine Fontäne, die da rausspritzt. Und ich habe das viel zu früh habe ich das gesehen. Und das war auch eine Szene, da ist mir A, richtig schlecht geworden. Aber B, oh ja, die hat auf jeden Fall für so einen,
ich muss auch sagen,
so einen kleinen Respekt, also für so einen wirklich angstvollen Respekt gesorgt.
Ja, ich habe überlegt, mir ist leider keine Hundeszene eingefallen, aber dieses, was du gerade erwähnt hast, dass so, gerade wenn das in diesem Film, wenn es zu krass aussah, hat das bei mir trotzdem keine distanzierende Wirkung gehabt, sondern auch eher so eine verstärkende. Also auch so, ich habe die Ein Zombie am Glockenseil viel zu früh gesehen und auch immer gedacht, ey ja, das sieht, so ist es nicht, aber das hat es nur noch schlimmer gemacht. Also dieses den Kopf reinbohren, wo man genau sieht, ja, das ist schon halbwegs okay getrickst, aber selbst als Kind sieht man, so sieht es nicht aus, das ist irgendwie Wachs oder so, aber es hat es einfach nur noch schlimmer gemacht, weil ja alle so tun, als ob es echt ist. Also ich habe
genau, also bei Fulci muss ich auch sagen, das wirkte schon eine Spur einfach übertrieben, ja. Und ich meine, mir war ja klar, dass der Hund da jetzt kein wirkliches Loch reinbeißt, beziehungsweise, dass die Spinnen den anderen Typ da vorher nicht auseinandernehmen, so. Also, das ist, wie willst du das trainieren? Also,
ja, ja.
Oder wie willst du das machen? Ja. Das ist, hat natürlich diesen typischen italienischen Sapsch-Flair da gehabt, so. Aber trotzdem, ja, ne. Also, allein, wie das dann halt beleuchtet wurde und wie dieses Blut da so rausschwappt, das war halt irgendwie.
Ja, weil man, glaube ich, also, da auch schon in, also, unbewusst, oder wahrscheinlich jeder Mensch hat das ja unbewusst, aber diese Suspension of Disbelief einfach hatte.
Ja.
Und das ist für Kinder, glaube ich, schon, und wo du eben schon den unendliche Geschichte-Hund erwähnt hast, möchte ich auch nochmal ein Shoutout für den Wolf aus der gestiefelte Kater Teil 2. Weil das, finde ich, ist auch einer der besten Filmhunde, wenn wir mal Wölfe jetzt auch als Hunde einfach reinklassifizieren. Den fand ich auch, also ich weiß nicht, wie ich als Kind damit umgegangen wäre.
Ja.
Ich fand den echt richtig, richtig creepy, auch jetzt noch. Und wenn ich das als Kind, ich glaube, der ist ja auch ab 6 Jahren, also wenn ich das mit 6 Jahren gesehen hätte, der hätte mich, glaube ich, meine Albträume verfolgt.
Ja, Aber wir können natürlich diesen Podcast nicht.
Natürlich nicht.
Nicht irgendwie zu Ende bringen, ohne auf, ja, vielleicht den bekanntesten Hundehorrorfilm. Also ich will nicht sagen, er ist der beste. Ich will nur, also ich glaube aber schon, er ist der bekannteste, oder? Oder wüsstest du einen, der jetzt noch irgendwie prominenter ist? Also so als reiner Hunde?
Als zwei, nein.
mit Superstar Edward Furlong?
Aber auch mit Zowie. Ja, also ich weiß natürlich, dass du, aber ich wollte eine Stephen King-Überleitung hier bauen.
Ja, nein, wir reden natürlich nicht von Friedhof der Kuscheltiere 2. Wir reden natürlich von Cujo. Ein Film, den ich sogar erst gesehen hatte, nachdem ich das Buch gelesen hatte. Ich fand das Buch immer, also das Buch hatte mich schon damals sehr gereizt, deswegen habe ich das gelesen und fand das Buch schon ziemlich klasse und muss auch sagen, also ich mag den Film. Ich weiß nicht, ob er wirklich so durchgängig unterhaltsam ist heutzutage, gerade mit den Sehgewohnheiten von heute so. Aber ich finde die Hitze und dieses ja erdrückende, dieses luftraubende Gefühl, was eine Frau und ihr Kind erleben, während sie ein ja tollwütiger Bernardiner belagert in ihrem Auto, das nicht mehr anspringt. Ich finde, das kriegt der Film wirklich erstaunlich gut rüber.
Ich finde ihn auch, also das Buch habe ich, glaube ich, auch erst erstes gelesen, weil man da ja, also in dem Alter hat man sich ja, also wir sind ja ungefähr gleich, halt alles von Stephen King einfach reingeballert, alles war
ja,
mega
gut. Das war.
Und den Film habe ich dann auch gesehen, also ich hatte vor Cujo auch nie so richtig krasse Angst und fand auch eher dieses, also er hat halt leider auch das, was man bei Horrorfilmen ja oft hat, dass man eigentlich sehen will, dass das Böse noch mehr Verwüstung anrichtet. Also natürlich hatte man auch irgendwie das Kind, wollte man schon, dass es überlebt, aber gleichzeitig war man schon, ja, das ging immer so doof, war insgeheim froh, als der Sheriff dann auftaucht oder so. Also dass es halt diesen Bodycount gibt. Das ist halt immer ein Zeichen dafür, dass ein Film noch spannend ist, aber ich glaube nicht mehr richtig, richtig gut, wenn man nicht will, dass alle überleben. Weil das muss ein Horrorfilm ja auch schaffen, dass man möchte, dass möglichst viele überleben und nicht möglichst viele sterben.
Ja, obwohl,
also
ne,
gerade bei sowas,
King hat
die
ja
haben
damals
ja einem nichts getan oder so. Die sind ja einfach unverhofft in so eine Situation einfach reingeraten.
Aber King hat ja damals schon eine Menge Kritik einstecken müssen dafür, dass er im Buch halt eben, Spoiler, es tut mir leid, aber im Buch hat King halt eben das Kind nicht überleben lassen.
Ja, da hat er ja geschrieben, er hat halt an dem Buch geschrieben und nach 10 Seiten hat er gemerkt, dass mir das Kind quasi beim Schreiben weggestorben ist, weil er nicht wieder zu dem Kind zurückgekehrt ist. Ja.
Und das fanden wohl einige Leute eben nicht so gut und dementsprechend.
Ja, da hört der Spaß immer auf bei Filmen, also bei Kinoproduktionen zumindest oft.
Ja. Ich meine, ich finde aber auch, dass die beiden echt eine Menge, eine ganze Zeit lang leiden. So. Also es ist ja nicht so, dass es denen, dass die immer die Oberhand haben oder sonst irgendwas, sondern dass die ja wirklich terrorisiert und ja, frittiert werden. Und das schlägt sich schon meiner Ansicht nach so gut auf den Zuschauer nieder, dass man am Ende schon irgendwo sagt, ja, finde ich gut. Aber und das ist ja meiner Ansicht nach auch eine Stärke von Cujo, wie halt auch von Der weiße Hund von Beverly Hills oder White Dog, der heißt White Dog, ne? Dass man hier, obwohl man weiß, das ist hier gerade echt die Bedrohung, obwohl man weiß, der würde dich, weiß ich nicht, der würde deinen Schädel mit einem Haps irgendwie spalten, finde ich, verliert man nie ganz die Sympathie zu Cujo. So. Weil im Endeffekt, hier ist es natürlich jetzt irgendwie so, er wurde von der tollwütigen Fledermaus gebissen.
Also ja, also es klingt so, weil ich mir auch immer, aber es ist auch, er schart da irgendwie so rum und die beißt ihm so in die Nase,
genau.
Oder? Also es ist schon, ja, also es ist nicht, also in meinem Kopf stelle ich es mir immer richtig süß vor, aber im Film war es schon nicht niedlich.
Ne, es ist halt, es ist jetzt nicht unbedingt so unser Verschulden. Und dennoch, finde ich es halt gut, dass man nie so ganz die Sympathie zu Cujo verliert. Ja, auch wenn es im Gegensatz zum Buch hier nochmal diesen berühmten, der Bösewicht steht oder das Böse steht nochmal auf Moment gibt, den es im Buch gar nicht gibt. So. Aber im Buch gab es auch, wie beschreibt King das so schön, Bettlaken, die man vor Sperma in die Ecke stellen konnte, glaube ich. Die gibt's im Film auch nicht. Also dementsprechend, so hat alles auch seine guten Seiten. Aber ich finde auch hier bei Cujo haben sie es meiner Ansicht nach eine ganz, also ganz gut geschafft, sowohl mit Puppen als auch mit echten Hunden. Ich glaube, 4 oder 6 Bernardiner waren, glaube ich, für den Dreh zuständig. Und halt sogar Leute in Kostümen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder beziehungsweise wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie dann doch die Illusion ganz gut geschafft von diesem kraftvollen Wesen, was sich da versucht, irgendwie mit aller Gewalt Zugang zu diesem Auto zu verschaffen, so. Also das fand ich immer beeindruckend.
Es gibt ja diese, also es ist eine sehr konstruierte Fantheorie, aber wenn man sich auf sie einlässt, ergibt sie erstaunlich viel Sinn, weil dieser Sheriff, der stirbt, ist ja dieser Sheriff Bannerman, der in Dead Zone mit Christopher Walken, ja, Christopher Walken dabei hilft, diesen Castle Rock Strangler festzunehmen. Und Cujo als Roman setzt wohl die Möglichkeit in den Raum, dass Cujo die Verkörperung von dem Mörder ist, dass nämlich durch diesen Fledermausbiss dieser Mörder in den Reihen ist. Und dann hat er nämlich die Rache an dem Sheriff genommen.
Ja, und Sheriff. Ja, und so schließt sich der Kreis.
Das ist so ein großes, also eine der großen Gaben von Stephen King, dass er diesen Castle Rock Mythos beziehungsweise diese Stadt so weiterleben lässt. Der Sheriff taucht halt noch auf in Need for Things, Dark Half. Da wird er erwähnt bei The Body, also bei Stand By Me ist er noch Constable, wird er später befördert. Das ist irgendwie ganz schön, dass er quasi in Dead Zone spielt eine tragende Rolle. In Cujo stirbt er relativ zu Beginn, aber in 5 nachfolgenden Stephen King Werken tritt er immer noch auf. Also das finde ich ganz schön, dass so Leute nicht vergessen werden, sondern dann immer noch erwähnt wird, dass das der und der Sheriff war, der durch Cujo umgebracht wurde, weil das immer diese... Also mir hat das als Teenager echt richtig viel bedeutet, dass dieses Castle Rock Universum, dass das alles so, ja, so.
Ja, eins der ersten Universen, ja, genau, mit dem man so zu tun hatte, ne? Also ich meine, ja, weil man hat ja immer viele Sachen wiedergefunden in den Romanen, ne? Brennen muss Salem,
ja.
In.
Ja, oder auch einer der Schuhe
in
von
der
dem
dunkle Kind Turm.
Aus Friedhof der Kuscheltiere, was dann, glaube ich, bei dem Tommyknockers dann irgendwie wieder auftaucht. Also viele so kleine Details. Wahrscheinlich hat man viele auch gar nicht mitbekommen, aber.
Ja, oder war das nicht auch bei Tommyknockers? Ist Talisman Tommyknockers?
Nee, Talisman ist Talisman, glaube ich.
Okay, dann war es, glaube ich, bei Talisman, wo einer durch Derry fährt und da steht
plötzlich
ein Clown am Straßenrand oder so. Ja, also solche Sachen, das waren diese Easter Eggs, die man halt noch nicht so wirklich als Easter Eggs kannte. Ja, das fand ich auch.
Ja, beziehungsweise war das ja so das Sinnvolle von Easter Egg, weil dadurch ja ein glaubhaftes Universum entsteht. Also das quasi dann so... dieser Clown eben nicht nur von den Kindern gesehen wird, sondern auch von jemandem, der das Glück hat, durchzufahren.
Ja.
Also wer weiß, was der Clown mit der Person gemacht hätte, wenn sie da einfach angehalten wäre.
Gut. Es wurde halt ein bisschen schwierig, als er angefangen hat, sich selbst in seine Romane zu schreiben, aber da...
Ja, ja, gut, das aber...
Das hatten wir ja schon mal.
Mehrere gute Jahrzehnte.
Ja. Apropos gut, Stephen King bezeichnet Cujo ja auch als eine der besten Adaptionen, die jemals zu seinen Werken gemacht worden sind. Ja. Und da würde ich tatsächlich ausnahmsweise mit ihm ein bisschen mitgehen. Also ich finde, Cujo ist ja jetzt nicht der allergrößte Film so, aber als kleiner, dreckiger, ja, Direct-to-Video-Reise so, finde ich, ist der schon... Ich glaube, der war im Kino. Ich weiß nicht, ob der hierzulande im Kino war oder in Amerika im Kino lief. Aber
also Amerika auf jeden Fall. Hier ist eine gute Frage.
Aber ich habe den halt nur auf VHS kennengelernt und das ist für mich so ein, ja, einfach ein guter, nehme ich aus der Videothek mit Film. So, der dann auch noch meiner Ansicht nach eine gute Stephen King-Verfilmung geworden ist, weil er halt ziemlich viel von dem verdichtet, was der Roman halt erzählt.
Und wir haben eins der ersten Werke von Jan de Bont als Kameramann.
Stimmt, das kommt noch hinzu. Ja. Das kommt noch hinzu.
Und, also man kriegt es halt leider nicht mit, aber es soll ja so an extrem heißen Tagen spielen, weil sie ja mit dem Sohn auch fast im Auto erstickt, weil es so heiß ist. Aber es hat wohl die ganze Zeit geregnet und das hat alles Jan de Bont so hingekriegt, dass es halt, dass man es nicht mitkriegt.
Und ich meine, wir wissen ja, was er vorher schon gemacht hat mit Tieren, ne? Also hatten wir ja auch schon hier, Raw.
Ja, stimmt.
War ja sein Erstlingswerk, beziehungsweise sein erster Auftrag als Kameramann. Da musste er mit großen Katzen sich rumschlagen, beziehungsweise sich beißen, kratzen und aufreißen lassen. Und jetzt geht er direkt weiter zu einem Bernardiner, auch nicht schlecht so. Also ich glaube, wenn es um Tiere ging, hieß es ja hier, der Bond ist unser Mann.
Ja. Ach, Dings, am Anfang des Buchs steht ja, also ich habe gerade nochmal nachgelesen, das Ungeheuer stirbt nie. Im Sommer 1980 kam es wieder nach Castle Rock.
Ja.
Also kann auch so ein Übersetzungsding sein, dass das Ungeheuer stirbt nie quasi einfach nur, dass das Grauen immer wieder zurückkehrt und gar nicht dieser Frauenkiller aus Dead Zone gemeint ist. Aber das ist wohl, worauf diese Fan-Theorie basiert.
Wenn man genug Zeit
zu nachdenken. Ja, also wenn man da so drüber, also wenn man das einfach so hinnehmen will. Dann machen wir noch ein paar im Schnelldurchlauf, weil der Hund aus, das Ding aus einer anderen Welt.
Ist natürlich.
Ist halt dann kein Hund mehr so wirklich, aber es war mal die Uhr.
Aber also er ist ja ein wichtiger Bestandteil für eben. Ja, genau, also ohne ihn wird es ja nicht losgehen. Also deswegen.
Ja, genau, deswegen. Also auch ihn brauchst und er verwandelt sich ja auch in was Gutes.
Ja.
Dann gibt's noch diesen Zoltan-Hund von Dracula, der 1977 entstanden ist. Den habe ich mir auch letzte Woche angeguckt. Ja, also ich glaube, das ist so eine kuriose Randnotiz, weil da, glaube ich, alle verzweifelt waren, weil sie so viele Dracula-Filme schon gemacht haben und sich so gedacht haben, okay, wir müssen irgendwas anderes machen. Aber ein Vampirhund, das bringt es nur echt nicht.
Ja. Also, ich mochte immer die Rottweiler von Das Omen, die fand ich cool. Ja. Die hatten immer so einen coolen, bewachenden Charakter, so, das fand ich irgendwie geil. Und ich mochte aber auch bei James Bond, bei Moonraker, da hat er auch so zwei schöne Dobermänner, die auch immer so auf den Fingerschnitten gehorchen. Und die beiden mochte ich auch immer sehr gerne, weil die hatten, also sowohl diese Rottweiler in Das Omen als auch diese Dobermänner in Moonraker, die hatten jeweils diesen, ja, so Leibwächtercharakter, weißt du, die kamen so zackig, schneidig, bullig, massiv, kamen die daher und immer so dieses, ja, es sind auf Kommando, sind sie bereit, dich auseinanderzufetzen. Das fand ich immer besonders schön. Also das hat mich immer besonders an diesen Tieren dann oder an diesen Charakteren in dem Film so gesehen, fasziniert.
Ja, so ähnlich geht's mir halt auch mit diesen Höllenhunden aus Ghostbusters, die ich auch als, das war das Einzige, was ich bei Ghostbusters gruselig fand, weil die für mich nicht wirklich als Hunde identifizierbar waren, sondern die sahen aus wie einfach so wie so Dämonen für mich damals als Kind, beziehungsweise als
Teenie. Gut, wenn Bill Murray nicht sagen würde, oh gut, na schön, ist sie eben ein Hund, hätten wir jetzt auch nie gesagt. Beziehungsweise Rick Moranis sagt ja auch nochmal, wer hat den Hund mitgebracht. Aber ich muss sagen, ich fand immer nur die Szene wirklich unheimlich, in der Rick Moranis in den Schlüsselmeister verwandelt wird. Weil da, ich fand das immer so, das war so ein richtig auch so zynischer Kommentar von Reitman, wie dann die Leute in dem Restaurant da irgendwie alle weiter essen und nicht auf ihn mehr achten, beziehungsweise.
Stimmt, das hat mich als Kind immer irritiert, wenn es die anderen nicht mitkriegen, wenn irgendwas passiert ist. Ja.
Das fand ich, das war so der unheimlichste Moment mit diesen beiden Viechern, Dämonen, Höllenhunden, wie auch immer.
Ja. Dann die Hunde aus Resident Evil fand ich immer cool.
Nee,
die
fand ich nicht.
Also das Beste am Film. Aber ja. Dann noch Special Shoutout für Precious aus Schweigender Lämmer.
Gut.
Ja. Das ist kein böser Hund, aber er reitet sie auch einmal in die Scheiße rein, als er dann so komisch jault oder fiepst. Deswegen also. Und er ist so niedlich. Und ich finde, er macht es dadurch halt noch so gruselig, weil jemand wie Buffalo Bill halt diesen kleinen unschuldigen Hund so abgöttisch lieben kann, aber für Menschen halt nichts übrig hat. Also er ist eine ganz gute Verstärkung oder eine ganz gute Klarmachung, wie evil Buffalo Bill eigentlich ist.
Ja.
Und dieses Bild, wie er von oben ins Loch reinguckt, das hat mich auch lange verfolgt.
Ich habe im Zuge der Recherche für diese Folge, bin ich noch auf einen Film gestoßen, den kannte ich bislang noch nicht, aber der hat mich irgendwie interessiert, weil ich auch den Hund interessant finde. Der weicht ein bisschen von dem Schäferhund Knuddelschema ab, das so viele, sag ich mal, Horrorhunde haben. Ne? Also ich meine, man kann ja wirklich sagen, Cujo, guck dir den an. Also der Hund sieht ja von vornherein eigentlich eher aus, als könnte er keine Fliege was zu Leide tun. Genauso wie bei Man's Best Friend, der Mastiff. Mhm. Das sind ja alles knuddelige, eigentlich knuddelige Hunde. Genauso wie Hagen. Hagen ist ein Hund, der sieht ja eigentlich wirklich so süß und auch wirklich, ne, hier nochmal bei White God erwähnt, was Hagen für ein toll dressiertes Tier ist. Also oder ein erstaunliches, weiß ich nicht, gelehriges Tier ist so. Also was der Hund da alles macht, das finde ich auch wirklich beeindruckend. Und er sieht halt wirklich schön aus. Er sieht halt wirklich einfach, es ist ein schönes Tier. Ja, aber ich habe im Zuge der Recherche einen Film noch entdeckt namens Baxter. Das ist wohl ein französischer Film über eine Dogge oder ein Bullterrier. Ja, ein Bullterrier. Und der sieht halt komisch aus. Ja, ich habe dieses eine Bild gesehen, was heißt komisch, aber der hat halt irgendwie eine ganz andere Präsenz als eben so viele schöne, flauschige Hunde, die wir bislang, sag ich mal, hier besprochen haben. Und den möchte ich mir jetzt gern nochmal irgendwie organisieren. Ich weiß nicht, wo es den gibt. Das werde ich erst irgendwie nach dieser Aufzeichnung in Erfahrung bringen können. Mhm. Aber auf den bin ich ein bisschen gespannt.
Ja, da ziehe ich mir jetzt auch gleich nochmal rein. Und ich habe auch noch eine Hundefilm-Empfehlung für alle Fans des etwas abseitigeren Films. Das Karate Dog aus 2004, wo einfach ein Hund sowohl Polizist ist als auch Karate-Großmeister und halt auch richtig Karate kämpft mit allem, was CGI-technisch 2004 so möglich war. Und sein Partner ist Sam Rex aus Red Rocket. Und allein das, wäre das nicht gewesen, hätte ich nicht reingeguckt. Und ich bin auch froh, dass ich ihn damals nicht gesehen habe, weil es halt schon ein richtiger Müll. Also das ist schon, aber so die gute Art von Müll, also so Howard die Ente Müllmäßig.
Okay.
Und da noch seinen Rex so vor 20 Jahren sehen und diese merkwürdigen Kung-Fu-Moves und wie unbekümmert der Film einfach so rangeht. Da ist halt einfach ein Hund, der Karate kann und mit allen Menschen sprechen. Und in irgendwelchen Fällen ermittelt, es ergibt nie irgendeinen Sinn, warum nicht einfach zwei Polizisten ermitteln, also warum dieser Hund mit ermitteln muss. Und Chevy Chase hat ja viele schlechte Entscheidungen getroffen, aber da dem Hund seine Stimme zu leihen, dürfte zu den Top 10 gehören. Also es ist ein sehr, sehr bizarres Werk.
Aber bevor wir jetzt am Ende noch bei Air Bud landen, würde ich sagen.
Das darf nicht passieren. Und wir haben bestimmt wieder zwei oder einen krassen Hundefilm vergessen.
Ja, mit Sicherheit. Deswegen. Mit Sicherheit. Also wir bitten um Verzeihung, falls dies der Fall sein sollte. Um
Kommentare. Ach, links den. Aber ich kann mich beim besten Willen nicht mehr dran erinnern an den Vampirhund aus Blade 2. Aber das Bild sieht so mega gut aus. Das scheint ein Chihuahua oder so zu sein, der so ein krasses Vampirmaul hat. Er sieht mega gut aus, aber ich kann...
Das muss eine Delete Scene sein. Ich habe Blade 2 wirklich sehr oft gesehen. Ich kann mich an keinen Chihuahua...
Kann ich nicht.
Nein.
Blade 2 Vampire Dog. Doch, das habe ich in der Liste gefunden. Such mal nach Blade 2 Vampire Dog. In Pomeranien. Also vielleicht ist das eine Delete Scene oder ist es aus Blade 3? Aber das sieht mega funny aus. Und ich glaube auch nicht, dass ich das vergessen hätte, wenn ich das gesehen habe. Aber ich habe Blade 2, glaube ich, nur einmal gesehen oder so.
Das ist Blade 3. Ja. Das ist ja Ryan Reynolds, der da neben ihm liegt.
Ah ja, okay. Gut, dann ist es Blade. Dann ist es Dings Blade Trinity.
Aber ja, das ist,
wie lustig das aussieht.
Ja, das muss dann aber original eine Szene sein, die ich nie gesehen habe. Ich habe Blade 3, muss ich gestehen hier. Oder auch nicht. Habe ich nie komplett gesehen. Immer nur
ich
so
schon, aber habe ich wohl vergessen. Aber dieses Blade 3 Vampire Pomeranian Video ziehe ich mir jetzt gleich nach der Folge mal rein, weil das Bild sieht echt mega gut aus. Aber ich habe nur Erinnerungen dran, deswegen hatte ich es auch nicht erwähnt. Aber ist in zwei Hundelisten immerhin erwähnt worden.
Naja. Aber vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Film-Horror-Hund beziehungsweise bedrohlichen Hund oder außergewöhnlichen Hund oder weiß ich nicht, den einen oder anderen Film, in dem, sag ich mal, Hundehorror ein großes Thema ist, den wir hier noch nicht erwähnt haben, dann wären wir natürlich dankbar, wenn ihr uns ja den einen oder anderen Tipp gebt. Und bevor der Tipp kommt, Bestiality steht schon auf meiner Watchlist.
Oh, jetzt habe ich
immer noch nicht gesehen.
Hier in den Trivias zu Blade Trinity auch schon, wo man schon hätte merken können, dass es mit Ryan Reynolds keinen guten Weg geht, weil dieser Hund sollte eigentlich ein Dobermann sein, aber er hat dann David S. Goyer dazu überredet, doch was Lustigeres zu nehmen.
Mhm.
Okay, auch da war Ryan Reynolds schon am Abdriften.
Ja, er hat auch nicht immer die besten Entscheidungen getroffen.
Weil was Blade ja unbedingt gefehlt hat, auf jeden Fall war ja mehr Humor. Das hat den ersten Teil so gut gemacht, dass er so lustig war.
Ja, das wollten wir alle sehen.
Ja.
Und den zweiten Teil auch.
Ja, absolut.
Das, hat auch, da war auch so viel Humor drin, dass wir uns gar nicht halten konnten vor Lachen.
Deswegen, das immer Erfolgsrezepte ändern.
Ich bin ja großer Verfechter der These, dass Blade 2 besser ist als der erste.
Da würde ich jetzt nicht mitgehen, aber auch dich nicht für anspucken, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
Und das werden wir schon am nächsten Donnerstag.
Oder wie ihr sagt, vor 3 Tagen.
Genau. Nee, es sind sogar mehr, oder?
Weiß ich nicht. Freitag, Samstag, Sonntag, Montag. Jetzt habe ich mit den Fingern die Tage gezählt. Ja, 4 Tage. Ja.
Vier Tage, ja. Okay. Vor 4 Tagen. Ja. Also, ihr habt das vor 4 Tagen schon gesehen, ja. Aber jetzt dürft ihr euch darüber freuen, dass dies davor aufgezeichnet worden ist. Und wer weiß, ob wir ja vielleicht noch Freunde sind in 4 Tagen.
Ja, eben, vielleicht war das ja die letzte Folge.
Ja, ja. Vielleicht spuckst du mich ja doch an. Ja. Das alles werdet ihr erfahren, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hier zusammenfinden sollten. Vielleicht auch nicht, vielleicht auch doch. Und bis dahin würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns, ja, abonniert auf allen möglichen Kanälen, wenn ihr gerne kommentiert, ein Like dalasst bei den Podcast-Plattformen eures Vertrauens. Vielleicht schafft ihr es ja auch noch, den einen oder die andere Freund, Freundin zu überzeugen, uns mal eine Chance zu geben. Vielleicht kann ja so eine Folge wie die letzte mit unserem Kollegen Luis ein Anreiz sein. Vielleicht sind es aber auch die Vierbeiner, wer weiß es schon. Aber es wäre natürlich sehr nett von euch. Und ansonsten hoffen wir, dass wir uns auch nächste Woche wieder hören. Ob nun auf 2 oder 4 Beinen. Das ist ganz egal. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao mit Wow und tschüss.
Wuff, wuff. So, und jetzt knurre ich. Ich kann nämlich sehr überzeugen, wie ein Hund knurren. Das mache ich noch als Letztes. Damit alle, die irgendwie im Podcast zum Einschlafen hören, weil ich muss mich kurz konzentrieren.
Okay.
Manchmal kleinere Hunde drehen sich dann immer so ein bisschen erschrocken um. Aber gut. Also falls ihr euch jetzt trocken umgedreht habt, seid ihr auch kleine Hunde. Das kann ich euch noch mitgeben, die Nacht. Tschüss.
Gute Nacht. Tschüss.